Fünfte Erinnerung. Sommerwind, dachte Erik im Fallen.
Ein Schutzreflex. Wo ist eigentlich Paul?
Na, wo wohl? Auf dem Plumpsklo, auf der Toilette.
Ah, wie immer, wenn er zu viele Informationen verarbeiten muss. Und der nennt sich Radiomann.
Erik jedenfalls spürte einen ganz besonderen Wind. So muss der Wind sein, wenn man aus einem hohen Baum springt. Oder fällt. Denn springen kann ich nicht wirklich, dachte er in einem Gefühlsgemisch von Ungewissheit und Vorfreude. Kurz meinte er, einen Regenbogen zu sehen, der aber sofort wieder verblasste, als ihn die Angst um René, Alicia, Hündin Laika, Mama, Papa, Zack und Marina einholte. Er dachte an das Wort Rettung und brach durch eine imaginäre Wand aus Regenbogenlicht. Ein weicher Aufschlag zerstreute alle Gefühle und Gedanken. Erik landete unerwartet weich, aber wie eine abgeschnittene Marionette auf einem fahrenden Heuberg. Langsam rappelte er sich auf und suchte nach dem schwarzen Schmetterling. Er konnte ihn nicht finden und sah von hoch oben, wie der von Pferden gezogene Heuwagen an einem großen Baum vorbeifuhr. Erik erkannte ihn sofort und rief: »So sieht Kires Baumhaus aus!« Erik betrachtete es genauer und entdeckte einen schwarzen Vogel darin.
»Das warst du, oder, Piotr?«
Kire zumindest hatte keine Zeit, sich daran zu erinnern, denn der Wagen wurde schneller und ließ das Baumhaus hinter sich. Erik erinnerte sich dafür jetzt an den Weg zum Posthaus, so als hätte er ihn niemals vergessen. Der Waldweg, auf dem der Heuwagen fuhr, lief an einer Wiese mit hohem Gras und vereinzelten Birken entlang. Schon von Weitem sah Erik den Kirchturm von Odnoga und die Allee, welche am Posthaus vorbeiführte. Erik war schon gespannt, ob das Pferd unter dem Waldungsbaum stand, und freute sich über das ihm bisher versagte Gefühl, etwas Vertrautes zu erleben. Und dann passierte es. Erika stand am Weg, seine weibliche innere Stimme und Mutter. Sie musterte den Heuwagen und schaute zum Kutschbock. Erik war aufgeregt. Würde sie ihn jetzt erkennen? Doch die Wiedersehensfreude, die Erik von seiner Mutter ersehnte, blieb aus. Verzweifelt rief er: »Hallo, ich bin...« Erika unterbrach ihn. »Slowik, nicht wahr? Du wurdest vor langer Zeit angekündigt. Wir warten schon sehnsüchtig. Warum sitzt du nicht beim Kutscher vorn? Hast du Briefe von unseren Männern dabei? Frontpost?« Erkannte sie ihn denn nicht? Erik schaute an sich herunter und wurde traurig. Er hatte noch immer seine Postuniform an. Wie gerne wäre er jetzt lieber Kire statt Erik und kein unechter Postbote. »Leider nein, keine Front, Post«, rief er traurig und unbeholfen. Seine Traurigkeit führte Erika sicher auf die fehlende Post zurück. »Ist denn keine Post angekommen?«, fragte Erika laut. »Im Posthaus?«, fragte Erik zurück. Erika schimpfte. »Nix wird mir hier geliefert, keine Nahrungsmittel, keine Arzneien und auch keine Post. Die Post musst du abholen.« Erik kroch vorsichtig auf dem Heuberg nach vorn. »Dann muss ich wohl zur Poststation in...«
»In Thorn? Am Artushof?«, fragte Erika rhetorisch.
»Ja, na klar, am Hof von König Artus, kenne ich«, scherzte er. Die Artus-Sage kannte Erik. Schwester Marina hatte sie vorgelesen. Erika wurde ernst. »Postamt am Artushof«, Erik antwortete mit einem hörbar unguten Gefühl. »Ja, sicher. Postamt am Artushof. Kann ich vorher einen Kartoffelschnaps? Kriegen wir hin. Wir müssen reden. Komm gleich mal rüber. Du hast ja nicht viel auszupacken. Und zieh dir lieber die Uniform von unserem letzten Postboten an. Er wird nichts dagegen haben. Deine ist... Na, zumindest nicht die, die jetzt gebräuchlich ist.« Erik wusste nicht genau, was er sagen sollte. Erika rief weiter: »Die Poststelle ist in Bütow.«
»Bütow? »Klar doch, die Post kommt aus Bütow, nicht aus Thorn«, rief er etwas verzweifelt. »Du hast keine Ahnung, nicht wahr? Kommst du direkt aus Oberschlesien? Mit dieser Hose? Die sieht nicht deutsch aus. Die meisten Oberschlesier sind doch länger her in die Pomerellen geflohen. Und du kennst Thorn nicht einmal?« Erik war überfordert, kroch zum Anfang des Heubergs und schaute von oben auf den Kutscher. Er sah nur eine Bauernmütze. »Gustav?« dachte Erik und zuckte verzweifelt mit den Schultern, während Erika fortfuhr. »Thorn ist ein Tag zu Fuß von hier. Nach den Soldaten aus dem Westen schicken sie jetzt sogar die Briefträger aus dem Westen in die Fremde. Ohne Wissen. Tu nicht oberschlesisch. Du kommst aus dem Westen. Das sehe ich. Hier lungen schon so viel unwissende Graue herum, dass es gefährlich ist, ihnen nur zu begegnen. Ich verstehe nicht ganz«, stotterte Erik. »Nichtwissen macht unberechenbar. Was weißt du denn über uns? Kann ich das fehlende Wissen nicht von Ihnen bekommen? Helfen Sie mir?« »Wenn du kein Spitzel bist?« »Spitzel von wem?« »Ach, du bist irgendwie niedlich. Und niedlich ist friedlich. Die Postverteilstation ist im alten Kaschubenschloss von Bütow. Vielleicht habe ich auch ein paar Hosen und Hemden für dich. Wir sehen uns gleich, Postbote.« Erik atmete erleichtert aus und sah vom Heuwagen herunter, wie Erika, die bis hierher mitgegangen war, auf ihr Grundstück abbog. Erik bewegte langsam alle seine Gliedmaßen und schaute sich die ungewohnten Bewegungen ganz genau an. »Kire? Kire!« rief Erika beim Weggehen und ergänzte. »Ich suche dich schon den ganzen Tag. Geh endlich die Ziegen füttern.« Erik legte sich ins Heu, drehte sich zum Haus und sah, wie der Kutscher zum Posthaus stapfte. Erika schaute indes noch einmal zum Heuwagen und rief fragend, »Haben wir uns schon mal gesehen, Slowik?« Erik richtete sich auf und zögerte. »Nein, ich komme von sehr weit.« »Na dann, Slowik von sehr weit, beeil dich. Es gibt gleich Abendbrot. Das gilt auch für dich, Kire. Zuerst Ziegen füttern. Wo versteckst du dich denn wieder, du Schlingel?« Immer noch traurig, aber auch aufgeregt, dass er bald am Tisch mit seiner Familie sitzen würde, rappelte Erik sich auf, rutschte vom Heuberg auf den Kutschbock und kletterte vom Wagen. Bevor Erik zum Posthaus ging, warf er einen Blick auf Erikas Hof, den er ein halbes Jahr später als Alishas Hof kennengelernt hatte. Es war alles, wie er es kannte. Irgendwie zog ihn der Ziegenstall an. Als wirkte Erikas Rufen nach Kire, der die Ziegen füttern sollte, auch bei ihm, Erik. Er ging zum Stall, hob vorsichtig den Holzriegel an und zog die Tür auf. Brav standen dort die Ziegen und warteten offensichtlich auf Futter. Erik suchte etwas, das nach einem Futterbehälter aussah, und durchstöberte den kleinen Ziegenstall. Tief hinten in einer dunklen Ecke standen die Instrumente vom Spielmannszug, den Alisha einst angeführt hatte und dessen Instrumente Erik 1945 schon zusammengehört hatte. Einzeln gespielt von Alisha. Eine Pauke, Paradetrommeln, eine Lyra und Becken. Der Klang von letzteren hatte ihn besonders begeistert. Für ihn stellten sie immer den Höhepunkt des jeweiligen Liedes dar. Und gerade jene waren als einzige in einer passenden Tasche verstaut und machten Erik natürlich neugierig. Von außen durch die Leinentasche fühlte es sich an wie Blechteller. Vielmehr wie ein Blechteller.
»Hey, Leute, da ist doch sicher Alishas Sternscheibe drin, richtig? Das muss ich sehen. Konzentration. Ah, jetzt. Ja, der Leinsack ist mit einem Bindfaden zugeknotet. Erik versucht ihn. Kriegt er das Ding denn nicht auf? Oh, ist garantiert ein Seemannsknoten.«
»Da musst du leider warten mit deiner Spekulation. Denn Erik wurde plötzlich beim Entknoten gestört.
»Wer bist du?« erschreckte ihn eine Stimme, die sich so anhörte wie...
Ach, »seine eigene. Das habe ich befürchtet.«
»Das war doch nach alledem, was du erzählt hast, so klar, dass er sich selbst begegnen würde. Egal, ob das jetzt eine Zeitreise ist oder nur seine wiedergefundene Erinnerung. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Erik wird ihn doch nicht austauschen, wie die Bösen das angeblich tun, oder?«
»Keine Angst. Zum einen sah Erik ja verändert aus. Erik war schon fast 18 und zum anderen hätte das Erik nie übers Herz gebracht. Auch wenn er gern Kires Rolle eingenommen hätte, es steckte noch viel Kire in ihm, besonders seine Gabe, alles zu lieben. Auch sich selbst als 13-jährigen Jungen.
»Sag mal, Piotr, ist Paul auf dem Klo eingeschlafen? Auf dem Rundbalkon ist er nicht zu sehen und ganz raus geht er doch nie.« Oder doch? Egal. Was passierte denn nun bei der ersten Begegnung von Kire und Erik? Hat Kire was geahnt?
Da Kire wenig mit Menschen sprach, war seine Frage so ziemlich das Einzige, was aus ihm herauskam dort im Ziegenstall. »Keine Gnast, ich bin nur der Postbote«, antwortete Erik und streifte sich das restliche Stroh von der Uniform. Danach schwiegen und starrten sich beide an. Das ging so eine ganze Weile, bis Erika zum Essen rief. Wenig später saß Erik in seiner alten Postuniform an Mutter Erikas Tisch, hatte sich noch einmal vorgestellt und seinerseits die Namen erfahren, die er seit kurzem schon kannte und die tatsächlich zu seinen inneren Stimmen gehörten. Erik sah Marina, Mutter Erika und Kire essen, hörte sie lachen und fühlte sich lebendig wie nie zuvor. Laika saß unter dem Tisch und wurde heimlich von Kire gefüttert. Erik überraschten Gefühle, die er nicht kannte, als lebe er erstmals in der richtigen Zeit. Nur konnte er dies nicht allzu lange genießen, denn kaum hatten alle ihre Suppe aufgegessen, prasselten Fragen auf ihn ein, außer von Kire. Bei der Antwort auf die Frage, woher er in Wirklichkeit komme, blieb Erik vorsichtig und trotzdem ehrlich. »Eigentlich lebe ich in einem kleinen Ort im Harz, Nöschenrode im Mühlental.« Erika war erstaunt. »Mühlental? Ott Nogger wird auch so genannt, seit wir Westpreußen sind.« Erika schaute auf seine Uniform und fragte, »Warum bist du nicht umgezogen? Warst du nicht drüben im Posthaus? Alphonse sollte dir alles zeigen.« Bevor er auf weitere Fragen antworten musste, ging Erik in die Offensive und fragte selbst, »Als Postbote bin ich auf Tratsch angewiesen, den ich weitererzählen kann. Das schafft Vertrauen. Also, was gibt's Neues in den Pomerellen?« Kire schwieg und Marina lächelte viel zu vertraulich, bis Erika sie bat, abzuräumen und Kire anwies. »Du wäschst ab nachher, klar?« Plötzlich polterte Zacharia herein. Überrascht, einen Gast zu haben, rief er, »Blaue Stunde! Ich muss nach dem Essen rüber zur Post, den Kindern!« Erika erschrak und unterbrach ihn. »Das hier ist Kahanamoku. Er kommt von einer fernen Insel und ist unser Gast.« Zack ergänzte hastig, »Ja, von meinen Inselabenteuern erzählen muss ich, gleich drüben im Posthaus, den Kindern, vorher außer dem Umziehen. Also, Kire, abwaschen!« Mein Schnabelklopfen von draußen am Fenster verhinderte den Streit um Zacharias fahrlässige Enttarnung. Kire öffnete das Fenster, ich hüpfte in die Stube und setzte mich auf die Stuhllehne von Kires Stuhl. »Ist das eine Krähe?« fragte Erik. »Ich konnte mir natürlich ein Krächzen nicht verkneifen.« »Ah, Kolkrabe«, verbesserte Zack für mich, da ich ja nicht von jedem verstanden wurde. »Das ist Piotr, der Rabe von Großmutter Alicia. Er blieb hier mit ihrer Hündin Laika, als sie und Großvater vom Fischen nicht zurückkamen.« »Kire, Ziegen reinholen«, unterbrach Marina. Kire verdrehte die Augen und schwieg. »Die Ziegen sind doch schon drin. Ich helfe dir beim Füttern«, bot Erik an und musterte mich, als hätte er nie einen Raben aus der Nähe gesehen. Kire freute sich derweil über Eriks Vorschlag, aber Erika war alles andere als begeistert. »Du hast im Ziegenstall nichts verloren, klar?« »Ich helfe beim Abwaschen«, korrigierte sich Erik und fügte hinzu, »ich weiß schon, wegen der Instrumente vom Spielmannszug, oder?« Erika wurde wütend. »Hast du spioniert, Postmann? Fass die Instrumente an und ich verfüttere dich an!« Zack, wechselte schnell das Thema. »Die Störche haben in der Nähe einen Kollega vom Himmel fallen sehen.« Kire schaute fragend. »Erik auch.« »Ich nicht.« Ich wusste natürlich, was Zacharia meinte, hielt mich aber dezent zurück und ließ Zacharia den Vortritt bei der Antwort. »Fieseler Storch, Propellerflugzeug!« Erik stand schnell auf, um das Geschirr abzuräumen. Zack fuhr fort. »Das soll einem Oberst gehört haben. Mitten auf die Stoppelfelder gestürzt, die Kiste. Hat die Radek erzählt, als ich den Ziegenkäse aufs Rittergut gebracht hab.« Erika unterbrach Zack. »Ich glaube nicht, dass der desertiert ist. Ich glaube eher, der war ein deutscher Spion.« Zack schaute Erik an und erläuterte, »hier im Dorf ist gleich jeder Spion bei Erika, der von der Front zurückkommt. Für alle anderen ist der dann desertiert, weil keiner daran glaubt, dass irgendjemand lebend zurückkommt, außer er ist zu kaputt, um weiterzukämpfen.« »Kaputt?« fragte Erik. »Invalide«, antwortete Zack. Und Erika ergänzte, »die haben bei Radek sicher Brennholz verteilt. Und die, die sich das Holz holen, bedanken sich mit Munkelei.« »Munkelei?« fragte Erik. Marina mischte sich ein. »Gerüchte. Du siehst, wir brauchen dich, Postmann, damit nicht mehr gemunkelt wird, sondern die Wahrheit in den Ort kommt. Mit der Post.« Erika stellte dem Postboten einen Kartoffelschnaps vor die Nase. Erik griff nach dem Schnapsglas und fragte, »Wie lange ist denn das Postamt offen in...« Erik zog etwas verlegen seine Taschenuhr aus der Westentasche. Das erste Mal seit dem Schritt in diese Vergangenheit schaute er auf das Ziffernblatt. Die Uhr zeigte 18.10 Uhr. Als hätte er auf Eriks Uhr geschaut, rief Zack, »Kurz nach sechs, die blaue Stunde, ich müsste längst drüben sein.«
»Hatte die Uhr kein Leuchten?«
»Kein Leuchten.« Erik steckte die Uhr zurück in die Westentasche seiner Postuniform und bemerkte dabei, dass ihn Erika genau beobachtete. Erst danach ergänzte sie seinen unbeendeten Satz. »In Bütow, da ist auch um diese Zeit noch jemand da für dich. Der Postbeamte wohnt dort im Schloss, also einfach klingeln. Und wie komme ich am schnellsten dahin?« »Immer geradeaus«, witzelte Erika. »Hinten raus«, ergänzte Zack lachend. »Eine Stunde zu Fuß, einfach den Waldweg hoch«, erklärte Marina versöhnlich. Kire schwieg und wollte gerade den Schnaps austrinken, da nahm Erika ihm das Glas weg. »Wie alt bist du eigentlich, Slowik? Siehst auch sehr zierlich aus für einen Postboten. Die kriegen eigentlich überall gut zu essen.« »Na, so um die 18 Jahre bin ich wohl schon«, erwiderte Erik und fragte gleich danach, »gibt es hier jemanden mit Automobil oder Pferdewagen, der mich dort noch hinbringt?« »Unser Esel«, schlug Marina vor. Kire sah aus dem Fenster, als schaute er zum Pferd unter dem Walnussbaum. Erik folgte seinem Blick, aber Erika schüttelte mit dem Kopf und Zacharia lenkte ab. »Die Radeks vom Rittergut haben einen Planwagen. Mit dem bringe ich dich hin. Die wollen außerdem bestimmt auch den neuen Postboten kennenlernen.« Erik bekam keinen Abschiedsschnaps mehr im Stehen, wie eigentlich üblich in den Pomerellen, denn er stand schon etwas wackelig auf und salutierte aus einer Lustigkeit heraus, die der Schnaps mit sich bringt, wenn man so jung und vor allem zierlich ist, wie Erik damals noch war.
»Betonung liegt auf noch, so wie Opa jetzt gebaut ist.«
Erik nahm seine Hand runter und sagte etwas ernster, »Lass das, mein Lieber, wir haben hier schon genug Salutöre.« Sie schob Erik zur Haustür und schubste ihn hinaus. Er stolperte den Hausstein hinunter und hörte dabei, wie die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Am Fenster schauten ihm Kire und Marina nach. Marina zeigte mit dem Finger, in welche Richtung es zum Rittergut ging. Ich flog durch das offene Fenster, um den unwissenden Neuankömmling zu beobachten. Erika ermahnte derweil Zacharia: »Warte, bis der Postbote auf dem Weg zum Rittergut ist. Erst dann flitzt du rüber ins Posthaus. Der vermasselt sonst noch alles. Und vergiss deinen Bart nicht.« »Mama«, erwiderte Zack, »und dass dich niemand sieht auf dem Weg.« Erika, Kira und Marina sahen wieder aus dem Fenster. Erik winkte zurück, ohne sich umzudrehen, und schaute hinüber zum Posthaus. Dort saß schon Zacharia im Vorgarten, verkleidet, auf der Bank vor dem Haus. »Er ist einfach gut in dem, was er tut, Mama«, sagte Marina melodisch und ging aus dem Haus mit den Worten: »Kira, abwaschen!« Einige Kinder scharten sich derweil schon um den fremden Erzähler von der Pazifikinsel, in den sich Zack verwandelt hatte. Eines von ihnen, ein kleines Mädchen, stand beim Pferd, das eigentlich keiner sehen konnte, und streichelte dessen Nase. Erik freute sich, dass es noch mehr Menschen gab, die in die Zwischenwelt schauen konnten, ging am Posthaus vorbei und zog seine Postkappe wie zum Gruß. Zacharia zog seinen großen Hut und grüßte zurück. Das erste Mal sah Erik ihn in seinem Kostüm, von dem sie ein Jahr später in Otnoga so geschwärmt hatten, oder vielmehr schwärmen werden. Zack war kaum wiederzuerkennen mit seinen langen weißen Haaren und dem weißen Bart. Beides erinnerte Erik sehr an den alten Janusch. Plötzlich lief ein kleiner Junge Erik fast um, schlängelte sich an ihm vorbei, rannte in den Vorgarten und rief: »Warte, Jim Hawkins, noch nicht anfangen!« Auf dem Weg zu Radeks Gutshof, ich flog natürlich vor, um ihm den Weg zu weisen, hatte Erik Zeit zum Nachdenken. Er grübelte laut weiter, warum ihn seine Familie nicht erkannt hatte. Vielleicht die kurzen Haare? Hatte ich mich denn in den 4 Jahren so stark verändert? Erik dachte dabei auch an Renés Warnung. Ihn sollte auf keinen Fall jemand erkennen, obwohl er sich dies gerade bei seiner Familie so gewünscht hatte. Erik fragte sich auch, wer der Schütze vor der Schmetterlingslaube gewesen war und vor allem, ob er René getroffen hatte. Dass es Alphons gewesen sein sollte, konnte Erik einfach nicht glauben. Er, dass er ausgesehen hat wie Alphons. Erik beschloss, Alphons so schnell wie möglich aufzusuchen, um ihn kennenzulernen. Mit Gedanken beschäftigt, erreichte Erik das Steinportal zum Rittergut trotzdem recht schnell. Dank mir. Eine Birkenallee führte zum Hof des Anwesens. Erik dachte, und zwar wieder laut, wahrscheinlich, weil es irgendwie mutiger macht, anders als 1945. Da gab es kein Steintor, und das Gutshaus glich lediglich einer Ruine. Aber es blieb keine Zeit zum Grübeln, was in der Zukunft mit dem Gut geschehen würde, denn ein Reiter kam ihm entgegen. Langsam erkannte Erik wehende Haare. Er liebte lange Haare noch immer und ärgerte sich, dass sie ihm im Heim abgeschnitten worden waren. Erik konnte sich den Gutsherren gut mit einer ritterhaften Mähne vorstellen. Als der Reiter nahe genug zu erkennen war, entpuppte sich selbiger als Reiterin, mit zarten und starken Gesichtszügen zugleich. Sie stoppte ihr großes Pferd neben Erik, und ich landete auf einer der Alleebirken. Die Reiterin beugte sich zu Erik herab, den Hals des Pferdes klopfend. »Sie sind der neue Briefträger?« fragte sie mit strenger Stimme. Erik nickte. Die Reiterin griff hinter sich nach einem Leinensack. »Die Post!« Erik nahm den Sack dankend entgegen. »Kam heute Morgen mit dem Postauto direkt auf den Hof.« »Ungewöhnlich«, sagte die Reiterin. Erik zuckte mit den Schultern und die Frau schüttelte mit dem Kopf. »Wie dem auch sei, vielleicht sind ja wichtige Briefe dabei. Ich wollte sie Ihnen gerade rüberbringen auf meinem abendlichen Ausritt. In Otnoga spricht sich schnell herum, wenn jemand Neues im Dorf. Herr Slowik, einfach Slowik. Eine Nachtigall also. Sie kennen den Namen? Fragte Erik verlegen. Die Reiterin drehte ihr Pferd wieder und beugte sich zum Händeschütteln erneut herunter zu Erik. Ich bin Maria Radek. Guten Tag und auf Wiedersehen, Herr Nachtigall. Erik nahm dies als Order, die Wichtigkeit der Post ernst und begann sofort seine Runde. Mit mir. Erik freute sich, dass die Post geliefert worden war und er sie nicht in einem anderen Ort abholen musste. Da er von den 1945 übrig gebliebenen Alten so ziemlich alles über Otnogas Bewohner wusste, fiel ihm die Zustellung der Briefe nicht schwer. Alle schienen schon bei unserer ersten Posttour im Dorf zu wissen. Wenn der Postbote die Briefe nicht in die Holzbriefkästen vor den Grundstücken steckte, dann waren sie schwergewichtig, meist auch mit schwerer Nachricht. Erik erzählte dann zur Erleichterung etwas von sich selbst. Aber natürlich nur etwas, das ihn nicht verriet. Meist vom Winter im Harz, den er zwar nur vom Fenster aus kannte, aber der mit jedem Kartoffelschnaps wundervoller wurde. Erik konnte ja nicht jeden Kartoffelschnaps ablehnen. Und so wurden seine Schritte zum Ende der Runde immer langsamer. Langsame Schritte verleiten zum Grübeln. Und dies tat er nach wie vor laut. Was habe ich herausgefunden? Eigentlich nichts. Genau so war es. Alfons musste als Greiks-Veteran aus dem Ersten Weltkrieg noch an die Front. Und einen Janusz kannte im Dorf zu dieser Zeit niemand, obwohl es ihn gab. Aber dazu komme ich noch. Eriks Familie konnte er nichts fragen, was sich auf die Vergangenheit auswirkte. Und wie er sie dann überhaupt retten sollte und René vor dem Schuss bewahren konnte, wusste er auch nicht.